Und dann wollte ich euch gerne eine Impression von unserem Urlaub zeigen. Ich hoffe, Sie erkennen, wo das Kamel ist. Wir waren als Familie in Israel. Hinten, das ist der Markus Schechinger, der ist ein Reiseunternehmer und hat die Reise auch organisiert und durchgeführt. Und wir hatten einfach, es waren doch etliche aus der Gemeinde mit dabei. Es war eine tolle Zeit, eine anstrengende Zeit auch. Und sind seit dieser Woche wieder hier im Lande. Ein Kamel ist ein Tragtier. Der Beduine, der uns da so geleitet hat, hat uns erklärt, die können bis zu 250 Kilo tragen. Und das Interessante ist, also die sind ja wirklich darauf gezüchtet. Hat uns gesagt, sobald man drauf sitzt, muss man sich festhalten, weil sobald das Kamel die Last spürt, steht es auf. Dann weiß es, jetzt geht's los. Und wir wollen uns heute auch, vielen Dank Katharina, wir wollen uns heute auch in diesem Gottesdienst mit dem Tragen beschäftigen. Wir machen Fortsetzung mit unserer Allelon-Reihe. Allelon, einander. Wir sind als Gemeinde unterwegs zu entdecken, was wir füreinander sind und was wir füreinander bedeuten als Gemeinde, wie Jesus uns haben möchte. Und heute heißt das Thema einander ertragen. Einander ertragen. Und wir schauen auf einen Bibeltext aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, und lesen die ersten beiden Verse. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Christsein ist seinem Wesen nach keine Weltanschauung oder eine Überzeugung, sondern Christsein ist dem Wesen nach eine Berufung. Paulus sagt, ich ermahne euch, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Natürlich geht es im christlichen Glauben auch um Überzeugungen. Wäre ja komisch, wenn es anders wäre. Und natürlich kann man philosophisch gesehen den christlichen Glauben auch als eine Art Weltanschauung bezeichnen. Natürlich. Aber dem Wesen nach geht es hier um etwas Tieferes. Es gibt bei einer Berufung jemanden, der ruft. Da gibt es eine Person, da gibt es jemanden, der ruft und sagt, hey, komm, ich brauche dich, ich will dich, ich liebe dich, du gehörst zu mir. Heute Morgen in diesem Gottesdienst geht es nicht nur um Lieder und um ein paar gute Ideen, die ich vielleicht mit euch teilen möchte, um ein paar neue Gedanken, die ihr so vielleicht noch nicht hattet, oder ein paar praktische Tipps, wie ihr euren Alltag bewältigen möchtet, das vielleicht alles auch. Aber wir rechnen als christliche Gemeinde damit, dass wir vor Gott stehen und dass Gott jeden von uns ruft. Und der christliche Glaube ist seinem Wesen nach eine Antwort auf diesen Ruf von Gott. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Heute Morgen bist du nicht nur hier, um einfach so ein religiöses Waschprogramm oder was auch immer über dich ergehen zu lassen, sondern du bist in der Gegenwart Gottes. Und er ruft jeden Einzelnen. Er ruft uns in seine Nachfolge, so wie das Jesus, als er auf dieser Erde unterwegs war, ganz praktisch auch mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden gemacht hat. Er hat zu Petrus gesagt, du, folge du mir nach. Ich will mit dir unterwegs sein. Und dann geht es natürlich darum, dass wir diese Berufung auch leben. dass wir sie nicht nur hören und annehmen, sondern dass wir sie leben. Berufung, dieses Wort kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Man wird zum Beispiel als Minister berufen in einen hohen Staatsdienst. Und wenn man in so einen hohen Staatsdienst zum Beispiel berufen wird, dann kriegt man auch eine Menge Equipment. Man kriegt ein Dienstauto mit Chauffeur, vielleicht gibt es auch einen Hubschrauber oder ich weiß nicht, was da so alles dazugehört. Man kriegt eine Dienstwohnung, man kriegt einen Stab von Experten zur Seite, die einen beraten, die bestimmte Aufgaben für einen erledigen. Warum ist das eigentlich so? Warum kriegt man das so als hohes Staatstier? Nun, zum einen ist natürlich klar, dass man dem Minister oder dem Menschen seine Arbeit so leicht wie möglich machen möchte. Er kann ja nicht alles alleine machen. Er braucht Hilfestellungen, er braucht Unterstützung. Und das Bild dahinter ist, der Minister oder dieser hohe Staatsbedienstete braucht seine ganze Kraft, seine ganze Energie, ja, seine ganze Existenz, um diesen Dienst, um diese Berufung wirklich ausfüllen zu können. Denn das ist man ja nicht nur von 8 Uhr bis 17 Uhr, das ist man eigentlich immer. Wenn so ein Minister in der Disco ist, dann ist er nicht einfach Privatperson. Wenn er sonst unterwegs ist, er ist immer ein Stück weit identifizierbar mit seiner Berufung. Diese Berufung formt ein Stück weit seine Lebensidentität und er muss sie mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen Existenz ausfüllen. Und deshalb gibt man ihm so viel wie möglich Unterstützung und man versieht dieses Amt mit einer gewissen Würde. Das, was er so bekommt, das spiegelt die Würde auch seines Amtes, dass man dieser Person ein gewisses Gewicht gibt. Das ist jetzt nicht nur der Herr XY, sondern das ist eben der Herr Minister oder Frau Ministerin. Also diese Insignien seines Amtes verleihen ihm oder ihr auch ein gewisses Gewicht, damit er dieses Amt auch wirklich ausfüllen kann. Und dann auch respektiert wird in dieser Funktion. Man kann natürlich auch sich unwürdig erweisen. Man kann den Chat für Privatreisen missbrauchen. Man kann sein Etat, den man bekommt, dafür auch missbrauchen, irgendwelche Sexpartys zu organisieren. Man kann seinen Einfluss missbrauchen, um persönliche Rechnungen zu begleichen. Man kann das Wissen, den Wissensvorsprung, den man auch hat, dazu missbrauchen, sich persönliche Vorteile zu verschaffen und so weiter. Das kennen wir zum Teil aus den Medien, aus der Wirklichkeit, auch von Politikern. Aber das ist bei weitem nicht so, dass das auf alle zutrifft, sondern viele, viele unserer Politiker versuchen wirklich, ernsthaft mit voller Verantwortung sich würdig zu erweisen ihrer Berufung. Und ich habe hohen Respekt davor, mit welcher Einsatzbereitschaft sich viele, viele Menschen die Verantwortung übernehmen in unserer Gesellschaft, mit welcher Energie, mit welcher Opferbereitschaft sich auch viele Leute einsetzen, um sich würdig zu erweisen ihrer Berufung, mit der sie berufen worden sind. Und das ist die Sprache, mit der Paulus hier spricht. In Kapitel 1 bis 3 im Epheserbrief hat er in unglaublicher Dichte beschrieben, was für eine Berufung das ist, zu der Christen berufen sind. Was für eine Berufung das ist, mit der und zu der die Gemeinde von Jesus berufen ist. Ich kann das nur ganz kurz zusammenfassen. Die Gemeinde Jesu Christi und jeder einzelne Christ ist dazu berufen, die Königsherrschaft Gottes in dieser Welt zu repräsentieren. An der Gemeinde Jesu Christi, so schreibt Paulus in Epheser 1 bis 3, soll die sichtbare und die unsichtbare Welt erkennen, wer Gott ist. Die Gemeinde Jesu und jeder Christ soll mit seinem Leben widerspiegeln, was für ein unglaublich guter König Gott ist. Das ist die Berufung, zu der jeder Christ und zu der die christliche Gemeinde berufen ist. In den höchsten Tönen, in unglaublichen Steigerungsbildern entfaltet das Paulus in Kapitel 1 bis 3. Wenn ihr wollt, ich empfehle es euch, ich lese einfach mal Epheser 1 bis 3. Und dann kommt er in Kapitel 4 zu den Konsequenzen, die das hat jetzt für das christliche Leben. Und er sagt, ich ermahne euch nun, wandelt würdig dieser Berufung. Zeigt durch euer Leben, dass ihr diese Berufung wirklich verstanden habt und dass ihr diese Berufung tatsächlich lebt. Aber in diesem Anfang des zweiten Briefteils, also Anfang von Kapitel 4, ist doch ein Riesenschock eingebaut. Ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist wie mir, als ich diesen Text angeschaut habe. Wo ist denn der Schock? Ich bin nur ich schockiert. Und ihr seid alle noch gar nicht wirklich da. Ja. Ich, der Gefangene. Das muss uns doch irgendwie wie so ein extremer Gegensatz direkt unter die Haut fahren. Das ist ja wie ein Schlag vor den Kopf. Der Paulus beschreibt in Kapitel 1 bis 3, er ist der Minister des höchsten Gottes. Er ist berufen als Apostel, als Abgesandter in die Regierungsmannschaft des allerhöchsten Königs, den es überhaupt gibt. Und dann wagt es ein sterblicher Mensch, der sich in wahnwitziger Geisteskrankheit für Gott hält, man nannte die früher Cäsar oder Augustus, wagt es, ihn ins Gefängnis zu stecken. Wie passt das zusammen? Ja? Wenn einer unserer Minister irgendwo in Saudi-Arabien oder so zufällig oder in einem anderen Land ins Gefängnis wandern würde, was eigentlich theoretisch gar nicht möglich ist, weil er diplomatische Immunität genießt oder so, ja, da wüssten wir sofort, was hier los wäre. Da würde ja hier unsere deutsche Regierung alle Hebel in Bewegung setzen, dass das so schnell wie möglich dieser bedauerliche Vorfall, dieses Missverständnis aufgeklärt werden würde und die Person so schnell wie möglich freikäme. Und Paulus schreibt hier, ich als der Gefangene, ich ermahne euch nun, wandelt würdig eurer Berufung. Also ich erkenne da für mich nur zwei Alternativen. Entweder ist dieser König, dem der Paulus dient, absolut unfähig und ignorant und kriegt überhaupt nicht mit, irgendwie so, was mit seinem Minister passiert. Oder auf eine ganz für uns seltsame, irritierende Art und Weise scheint das mit zum Regierungsprogramm dieses Königs zu gehören. Versteht ihr? Also mehr Lösungen bieten sich für mich da hier nicht an. Also entweder der König, dem Paulus dient, ist schwach, hilflos, ohnmächtig oder einfach dumm und betrunken. Weil sonst würde er das niemals zulassen. Oder aber auf eine für uns irritierende, schockierende Art und Weise gehört das, was der Paulus hier beschreibt, zur Art, zur Regierungsart, zum Wesen der Herrschaft dieses Königs dazu. Und genauso letzteres scheint der Fall zu sein. Wenn ihr euch mal an die Bergpredigt erinnert, wie beginnt die? Die Bergpredigt beginnt mit einer Art, wie soll ich sagen, Deklaration, Magna Carta der Regierung Jesu Christi. Und er sagt, Matthäus 5, herzlich willkommen. Ich beglückwünsche folgende Personen in meiner Regierungsmannschaft. Glückselig sind die Armen und die Trauernden und die Sanftmütigen und die Friedensstifter und die Verfolgten. Das sind die Leute, mit denen ich mein Reich baue. Das sind die Menschen, die in meiner Regierung willkommen sind. So beginnt die Bergpredigt. Und der Paulus hat das verstanden. Und deshalb schämt er sich auch nicht zu sagen, ich bin ein Gefangener. Das ist kein Missverständnis. Das ist nicht ein bedauerlicher Unfall. Das ist die Art und Weise, wie ich die Herrschaft, die Königsherrschaft Jesu Christi repräsentiere in dieser Welt. Wir sagen ja manchmal umgangssprachlich, naja, der ist sich dafür zu schade. Der fühlt sich zu höherem berufen. Und bei Jesus ist es umgekehrt. Gerade weil wir zum Höchsten berufen sind. Gerade deshalb liegt die Würde unserer Berufung in der ertragenden Liebe. Und das ist das, was der Paulus hier beschreibt. Das ist unser Thema heute Morgen. Wandelt nun würdig eurer Berufung, indem ihr mit Demut und Sanftmut und Langmut in Liebe euch gegenseitig ertragt. Darin erweist sich, dass ihr Minister, dass ihr Diener des höchsten Gottes seid. Darin zeigt sich, dass ihr etwas verstanden habt von der Königsherrschaft Gottes. Wenn ihr das tut, wenn ihr einander in Liebe ertragt, wenn ihr euch nicht zu schade seid dafür, dann werden die Menschen erkennen, dass ihr Minister Jesu Christi seid. Was bedeutet das jetzt, einander in Liebe ertragen? Ich möchte ein paar Gedanken, kurze Gedanken euch noch weitergeben dazu. Der erste, ertragende Menschen geben sich gegenseitig Raum. Ertragende Menschen geben sich gegenseitig Raum. Bei dem, was der Paulus hier beschreibt, geht es gar nicht um Sünde, um Verfehlungen, die wir tolerieren oder vergeben sollen. Es geht darum, dass wir uns ertragen sollen. Und wisst ihr, ich glaube, und das ist nicht nur mein Glaube, das ist eine persönliche Erfahrung über viele, viele Jahre, jetzt auch pastoraler Dienst. Ich sage mal so 80-90% aller Konflikte in einer Gemeinde, vielleicht auch in Familie und im persönlichen Umfeld, 80-90% aller unserer Schwierigkeiten, die wir miteinander haben, kommen nicht daher, dass die anderen böse sind, sondern sie sind einfach anders. Sie sind einfach anders. Anders als ich. Denken anders. Fühlen anders. Sprechen anders. Haben andere Ziele als ich. Wenn sie das gleiche Ziel haben, wollen sie vielleicht einen anderen Weg zu diesem Ziel wählen. Haben andere Prioritäten. Wählen andere Mittel, andere Methoden, um dieses Ziel zu erreichen. Menschen sind anders. Und einander ertragen bedeutet einfach, ich gebe dir, ich gebe ihr, wir geben uns den Raum, anders sein zu dürfen. Weil man kann diese Andersartigkeit auch als Bedrohung erleben. Dann versuchen wir, diese Andersartigkeit zu bekämpfen. Oder wir versuchen, an dieser Andersartigkeit herumzufeilen. Wir beginnen, Menschen zu manipulieren und versuchen, sie in kleine Kopien von uns selber zu verwandeln. Aber ertragen heißt, den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Ich gebe dem anderen die Möglichkeit, sein eigenes Tempo zu haben. Ich gebe dem anderen die Chance, selber die Ziele für sein Leben zu entdecken. Der andere darf anders glauben als ich. Der andere darf anders anbeten als ich. Der andere darf sich anders kleiden als ich. Ich gebe dem anderen Raum. Das hört sich jetzt vielleicht zu einfach an. Aber Leute, das ist doch das, womit wir tagtäglich zu kämpfen haben. Und es ist dann einfacher, den anderen einfach als böse zu deklarieren. Dann hat man ein schönes Feindbild und dann kann man dagegen kämpfen und sich darüber entrüsten. Man kann darüber tratschen und sich bei anderen beschweren. Aber im Grunde genommen fehlt es mir nur an der Bereitschaft, den anderen einfach anders sein zu lassen. Und Paulus sagt, wer Jesus Christus nachfolgt, der bringt die Bereitschaft mit und den Willen, anderen diesen Raum zu gewähren. Zweiter Gedanke, die Gedanken hängen alle irgendwo miteinander zusammen. Das ist der Faktor Zeit. Wer andere Menschen in Liebe erträgt, gibt diesen Menschen nicht nur Raum, sondern auch die Zeit, die sie brauchen. Wisst ihr, es ist einfach, einen Menschen für eine begrenzte Zeit zu ertragen. Da ist man auf einer Freizeit oder geht miteinander in Urlaub oder keine Ahnung, ist für einen begrenzten Zeitraum mit dem anderen zusammen und dann merkt man, ja, der hat so seine Macken und Kanten, aber es ist ja nur für 14 Tage. Es ist überschaubar. Aber das, von dem der Paulus hier spricht, das ist eine Langzeitangelegenheit. Deshalb schiebt er drei Worte vor. Er sagt, mit Demut und Sanftmut und Langmut soll das geschehen. Mit Langmut, mit Ausdauer. Das ist ein Marathon. Das ist eine lebenslange Angelegenheit. Manche Menschen begleiten mich vielleicht ein Leben lang. Und die werden nicht einfach nach 3 Wochen oder nach 3 Monaten anders. Und meistens fangen wir dann an, nervös zu werden. Dann, das muss ich jetzt aber ändern. Und es ist schon so lang so und ich halte es nicht mehr aus. Und deshalb erinnert uns der Paulus daran, das ist eine Berufung Jesu Christi, Menschen mit dem langen Atem Gottes zu ertragen, ihnen das zuzugestehen. Und auch das ist eine Erfahrung, die ihr vielleicht auch teilen könnt. Viele, viele Menschen ändern sich, wenn sie Zeit bekommen und sich dabei geliebt wissen. Klar, manche Leute brauchen auch mal so einen Tritt vors Schienbein. Es gibt wirklich auch Leute, die brauchen so eine direkte Konfrontation. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die ändern sich mit der Zeit. Die verstehen das plötzlich auch. Die kapieren das selber. Das Leben lehrt sie manches. Aber wir sind oft nicht bereit, ihnen die Zeit zu geben, die sie brauchen. Und der dritte Gedanke hängt damit zusammen. Ertragende Menschen rechnen mit der Souveränität Gottes. Ertragende Menschen rechnen mit der Souveränität Gottes. Das macht einen entscheidenden Unterschied, ob ich weiß, dass Gott letztendlich beim anderen dran ist. Ob ich einen Menschen wirklich in die Obhut, in die Fürsorge Gottes übergeben kann und sagen, Herr, das ist deine Verantwortung. Du wirst mit diesen Menschen klarkommen. Ich glaube daran, dass du mit ihm zum Ziel kommst, auch wenn er nicht so wird, wie ich das gerne möchte. Aber das ist befreiend. Und Leute, das ist wirklich Teil unseres täglichen Gebetes, dass wir die Menschen, die wir lieben oder die in unser Leben hineingestellt sind, dass wir sie Gott übergeben. Ganz bewusst. Weil wenn wir das nicht können, wenn wir diese Befreiung nicht haben, dass wir Menschen abgeben können an die Souveränität Gottes, dann sind wir die Macher. Dann müssen wir wirklich schrauben und drehen und biegen und helfen und schieben und schubsen und machen, dass endlich was passiert. Paulus hatte diese Souveränität. Als Gefangener. Was machst du als Gefangener? Welche Möglichkeiten hast du noch, Einfluss zu nehmen auf die Welt, auf die Gemeinden? Was hat er nicht alles gesehen, was da schiefläuft in Korinth und in Galatien und überall? Und seine Briefe zeugen davon, dass er diese Probleme, diese Menschen, die ihm anvertraut waren, dass er sie abgegeben hat im Gebet an den souveränen Gott. Und der letzte Gedanke, ertragende Menschen erkennen sich im Spiegelbild oder im Spiegel. Denn wisst ihr, es heißt ja hier einander, Allelon. Leute, die anderen müssen mich doch auch ertragen. Ich bin doch genauso anders und komisch für die anderen wie sie für mich. Ich bin doch genauso eine Last für meine Mitmenschen. Ich bin doch genauso schwer von Begriff. Ich brauche doch auch ewig für manche Dinge. Wie viel Geduld, wie viel Langmut braucht meine Frau, brauchen bestimmte Menschen mit mir. Da lebe ich davon. Und manchmal vergessen wir einfach in den Spiegel zu schauen. Wir sind ungeduldig und denken, und jetzt hier, und ich bin's und ich mach's. Und ich vergesse, dass Gemeinde Jesu Christi davon lebt, dass ich auch mitgetragen, mit ertragen werde. Wie viele Dinge habe ich schon verbockt in meinem Leben? Wie viele Dinge habe ich schon wieder besseres Wissen falsch gemacht? Dickköpfig. Verbohrt, wie ich war, besserwisserisch. Und andere müssen die Suppe auslöffeln und ertragen das in Liebe und Geduld. Wir sind dazu berufen, einander in Liebe zu ertragen. Das ist Teil der Königsherrschaft Gottes auf dieser Welt. Versteht ihr, das macht einen Unterschied, ob ich das als ein Missverständnis oder als eine böse, schwere Last betrachte und sage, ja, es ist das Jammertal hier unten, es ist halt alles so schwierig und ach, aber nein, das ist die Würde deines Lebens als Christ, dass Jesus uns dazu beruft, dass in der Art und Weise, wie wir einander ertragen, die Schönheit Gottes, die Liebe Gottes sichtbar wird. Je mehr wir einander ertragen, je langmütiger, sanftmütiger wir einander ertragen, desto mehr wird Jesus Christus geehrt. Desto mehr laufen wir in unserer Berufung. Und ich will es mal zuspitzen. Je höher unsere Berufung ist, desto tiefer muss das Fundament sein, das gebaut wird, auf dem wir stehen. Je höher wir bauen, auch als Gemeinde, desto tiefer muss das Fundament unter der Erde sein, auf dem dieser Bau aufgebaut wird. Und Paulus spricht davon in Epheser 3, Vers 17. Das ist jetzt ein Überfall an die Katharina, aber das, vielleicht kannst du uns den Vers 3, Kapitel 3, Vers 17 nochmal kurz hier zeigen. Paulus betet für die Gemeinde in Epheser und er sagt, Er betet darum, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Die Liebe ist das Fundament, in dem wir als Einzelne und als Gemeinde gegründet sind. Und je höher unsere Berufung ist, auch als Gemeinde, desto tiefer muss das Fundament sein. Jesus baut immer in die Höhe und in die Tiefe gleichzeitig. Und je höher unsere Berufung ist, wir sprechen ja, was wir alles vorhaben als Gemeinde und das ist schön, aber je höher unsere Berufung ist, desto mehr Menschen, mit je mehr Menschen segnet uns Gott, die wir in Liebe ertragen dürfen. Das meine ich wirklich ganz wörtlich. Denn da am Fundament entscheidet sich, wie tragfähig eine Gemeinde, wie belastbar eine Gemeinde ist. Da entscheidet sich, was wirklich unsere Berufung ist. Jesus lädt uns ein an seinen Tisch. Jesus feiert mit uns das Abendmahl. Werden wir gleich miteinander tun. Und Jesus ist derjenige, der uns in Liebe erträgt. Das ist das Geheimnis unseres Christseins. Als Jesus das Abendmahl gefeiert hat mit seinen Jüngern, saßen da die wildesten Gesellen am Tisch. Da saß ein Terrorist, der, ich will mal sagen, Kategorie Selbstmordattentäter. War? Einer seiner Jünger war so einer. Judas Iskariot war ein Terrorist. Sein Name zeigt es. Iskariot, das waren die Dolchmänner. Das waren die Leute, die immer einen Dolch unter ihrem Gewand hatten, um, wenn es irgendwie geht, so heimlich mal einen Römer abzustechen. Man musste sich mit Gewalt von der Herrschaft der Römer befreien. Notfalls auch durch ein Selbstmordattentat. Und da waren Pazifisten dabei. Und da waren Menschen dabei in seiner Truppe, die mit den Römern zusammengearbeitet haben. Und da waren Jünger dabei, die wollten Feuer vom Himmel regnen lassen. Und da waren völlig unterschiedliche Charaktere dabei, Leute wie du und ich. Und Jesus lädt diese Leute an seinen Tisch und sagt zu ihnen, das ist mein Leib. Für euch gegeben. Jesus hat diese Menschen in Liebe getragen und ertragen. Jesus hat uns das vorgelebt. Und Jesus erträgt auch dich und mich in unendlicher Liebe. Und deshalb lädt er mich und dich heute an seinen Tisch ein und sagt uns, ich ertrage dich, ich trage dich. Ja, mit deinen ganzen Schwächen, mit deinen Sünden, mit deiner Schuld, ich ertrage dich. Ich trage dich. Du bist willkommen an meinem Tisch. Du kriegst Vergebung. Du kriegst ein neues Leben geschenkt. All das bedeutet das Abendmahl. Aber das Abendmahl bedeutet dann eben auch, dass wir diese Berufung weiterleben. Dass wenn wir gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen, dass wir auch einander diese Liebe gewähren. Dass wir als Versöhnte, dass wir als Geschwister am Tisch des Herrn teilnehmen. Dass wir das, was Jesus uns schenkt, weitergeben an die, die mit uns unterwegs sind. Und ich möchte euch uns jetzt einfach bitten, für einen Moment still zu werden und zu überlegen, euch von Gott zeigen zu lassen, einen Menschen, wenigstens einen Menschen, von dem ihr Jesus im Gebet sagt, und diesen Menschen will ich Raum geben. Diesen Menschen will ich sein lassen, wie er ist. Ich will ihn tragen und ertragen. Ich will ihn begleiten mit Geduld und Sanftmut. Ich höre auf, ihn unter Druck zu setzen. Ich höre auf, ihn gefangen zu nehmen. Ich höre auf, ihn zu manipulieren. Ich lasse ihn los. Ich gebe ihm Zeit und ich übergebe ihn der Souveränität Gottes. Einen Menschen, dass er jetzt, bevor wir zum Abendmahl gehen, vielleicht einfach sagen, und an diesen Menschen möchte ich etwas ändern, im Umgang mit diesen Menschen. Und dann ist dieses Abendmahl ja auch die Gelegenheit, sich von Jesus den Spiegel vorhalten zu lassen. Sagen, wo bin ich denn schuldig geworden? Wo bin ich denn so ein Stinkstiefel? Wo brauche ich denn das, dass Jesus mir vergibt? Wo lebe ich denn von der Gnade und Barmherzigkeit und Langmut Gottes? Und dass wir das dann vor Jesus aussprechen und sagen, ja, da möchte ich mich von dir verändern lassen. Da danke ich dir, dass du mir in Liebe begegnest, dass du mich an deinen Tisch einlädst, dass du mir Gnade und Vergebung schenkst. Und dass wir das dann vor Jesus auch so aussprechen. Lasst uns still werden im Gebet und jetzt einfach das vor ihm bewegen, was gerade dran ist. Jesus Christus, im Abendmahl wird deine Würde und Schönheit als König sichtbar. Du regierst nicht mit dem Schwert, nicht mit Armeen, nicht mit Gewalt. Du regierst mit Liebe und Barmherzigkeit. Du regierst dadurch, dass du Menschen an deinen Tisch einlädst und ihnen vergibst. Du regierst mit Liebe und Selbsthingabe. Du regierst, indem du dein Leben hingibst als Opfer. Für Menschen wie mich. Du regierst dadurch, dass du die Unwürdigen, die Schwachen, die Versager einlädst, an deinen Tisch, dass du denen eine Chance gibst, die auf der Rangliste der Welt ganz unten stehen. Wir wollen uns als solche Menschen einladen lassen an deinen Tisch. Bekennen, dass wir dich brauchen, dass wir deine Vergebung nötig haben. Und wir wollen als solche beschenkten Menschen, als begnadigte Sünder, einander das schenken, was du uns schenkst. Und ich bete darum, dass wir im Mahl in dieser Tischgemeinschaft mit dir auch die Kraft empfangen und die Entscheidung treffen können, diese Liebe, diese Tragkraft anderen Menschen zu gewähren. Dass wir würdig wandeln dieser Berufung. Dass wir dich als König ehren in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Dass wir nicht selber kleine Könige und Herrscher sein möchten, sondern dass wir in ertragender Liebe miteinander umgehen. Wir beten darum, König Jesus, dass deine Herrschaft sichtbar wird. Heute Morgen in diesem Gottesdienst
und in dem Gottesdienst, den wir im Alltag unseres Lebens feiern und leben. Wir beten darum, dass du dich verherrlichst.